Vor wenigen Tagen haben die offiziellen EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldawien begonnen. Und das im Windschatten der Fußball-Weltmeisterschaft. In Österreich lehnt die FPÖ diese Gespräche entschieden ab. Die außenpolitische Sprecherin der Freiheitlichen im Nationalrat, Dr. Susanne Fürst, erklärte, EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine sind ein unverantwortlicher Irrweg und bedeuten ein Milliardengrab für die Steuerzahler. Darüber spreche ich jetzt mit Susanne Fürst. Herzlich willkommen im Studio. Ich freue mich sehr, dass Sie uns besuchen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Frau Dr. Fürst, warum ist denn Ihrer Meinung nach ein EU-Beitritt der Ukraine ein unverantwortlicher Irrweg?
Ja, für mich ist das einer der Höhepunkte bisher in dieser Irrfahrt der EU in Sachen Russland-Ukraine-Konflikt. Es ist diese Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine jetzt, wie Sie richtig bemerkt haben, im Windschatten der Fußball-WM, damit die Leute da hier gar nicht so viel nachdenken darüber, ist zutiefst verantwortungslos. Und ich darf Ihnen erklären, warum ich das so sehe. Wir haben hier seit dem Frühjahr 2022 einen Krieg zwischen Russland und Ukraine, einen Konflikt, der dort schon lange brodelt. Er hat klare Ursachen, es gab auch viel Provokation von außen. Die EU begann bereits damals mit ihrem Irrweg, hat sich bedingungslos auf die Seite der Ukraine geschlagen, bisher nie irgendwelche Friedensinitiativen, diplomatischen Initiativen gesetzt, sondern ganz im Gegenteil, ist hier immer mehr zur wirklich Kriegspartei geworden auf der Seite Ukraine und nahm hier ja die ganze EU-Bevölkerung, uns alle, mit in diese Geiselhaft. Das ist verantwortungslos, gefährlich, hochriskant, dass wir da alle hineinschlittern in die direkte kriegerische Auseinandersetzung. Und nun haben wir einen offiziellen EU-Beitrittskandidat, die Ukraine, ein Land, das sich im Krieg befindet. Was ist das für ein Signal an den Kriegsgegner, an Russland? Wir machen uns neuerlich sozusagen jetzt offiziell mit einem Stempel zur Kriegspartei auf Seiten der Ukraine. Ein Signal an Russland, ein Signal an die größte Atommacht der Welt. Wir ziehen damit natürlich auch die Aggression der Russen noch einmal offiziell auf uns, machen uns zum Ziel. Und wie gesagt, ich muss immer sagen, das gilt ja dann nicht nur für den Brüsseler Machtapparat und für diese 27 Außenminister, die dazu gestimmt haben, sondern wir alle, die Bevölkerung, wird zum Ziel. Und das wird hier damit bewirkt. Und daher hochriskant, ein hochriskantes Spiel und zutiefst verantwortungslos. Und nur ein Satz noch, und ganz abgesehen davon, von diesem sicherheitspolitischen Signal, ist es eben ein Milliardengrab, weil wir schieben ja schon die Milliarden nur in die Ukraine und das geht jetzt weiter Tag für Tag. Und zu dieser Situation erklärt unsere Außenminister nach dem Treffen in Brüssel, die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine nützen uns sicherheitspolitisch und nützen uns wirtschaftlich. Das muss man sich einmal vorstellen, die eigene Bevölkerung, die Österreicherinnen und Österreicher, so anzulügen.
Das heißt, Sie lehnen diesen EU-Beitritt der Ukraine gar nicht grundsätzlich ab, sondern es geht um die sicherheitspolitischen, um die politischen und um die wirtschaftlichen Bedingungen.
Oder? Es geht nicht um eine grundsätzliche Ablehnung. Es gibt ja ganz allgemeine die Kopenhagener Kriterien für die Aufnahme eines Landes. Wir wissen alle, dass die Ukraine Lichtjahre von diesen Kriterien entfernt ist. Und daher sollte der EU-Beitritt hier überhaupt kein Thema sein. Ein Land, das sich im Krieg befindet, da kann ein EU-Beitritt, die Aufnahme von Verhandlungen, kein Thema sein, hat immer so gegolten. Auch ein Land, das kurz nach der Befriedung steht. Aber man weiß ja aus historischer Erfahrung, selbst wenn es hier zu einem Waffenstillstand kommt, den wir uns alle wünschen, wenn es zur Aufnahme von Verhandlungen und Beilegung des Konflikts kommt, trotzdem lodert der Konflikt noch und dauert es meist Jahrzehnte, bis es zu einem echten Aussöhnen kommt, sofern es überhaupt dazu kommt. Das heißt, die Aufnahme eines solchen Landes in eine Europäische Union sollte überhaupt kein Thema sein. Dann kommen andere Aspekte dazu. Ich kann doch nicht mit dem Regime Selenskyj, das jetzt eigentlich ja sich eben im Kriegszustand befindet, natürlich auch als überfallenes Land, natürlich hier auch polarisiert, aber mit dem jetzt da in aller Ruhe Beitrittsverhandlungen zu machen. Also das ist ja auch überhaupt nicht realistisch und seriös. Und wir wissen, dass uns Präsident Zelensky der EU ja eigentlich nur die Milliardenforderungen und was er alles will, diktiert. Er macht ja auch Druck ohne Ende und verlangt bereits den EU-Beitritt am 01.01.2027. Das mag ja jetzt nicht kommen, dann werden Sie sagen, nein, wir widerstehen dem Druck, die EU-Politiker. Aber der sitzt ja jetzt schon in jedem Gremium und wir zahlen ja schon so viel. Und dann kommt dazu eben, wie gesagt, dass diese EU-Kommission unter der Führung von Frau von der Leyen, die halte ich einfach auch nicht für geeignet, nicht für kompetent, solche Verhandlungen in so einer Krisensituation zu führen. Also das ist zutiefst verantwortungslos, dürfte überhaupt kein Thema sein. Und jede nationale Bundesregierung, die hier mitspielt, so wie unsere, macht sich hier mitschuldig.
Mit einem EU-Beitritt der Ukraine würde die Ukraine ja, würde das Land ja auch Teil der europäischen Beistandsstrukturen werden. Österreich ist ja aufgrund seiner Neutralität davon ja ausgenommen momentan. Allerdings weiß man ja, in einem Krieg können solche Vereinbarungen, solche diplomatischen, teilweise ja dann ganz schnell nichts mehr wert sein. Ja? Befürchten Sie, dass Österreich dadurch auch in einen Konflikt hineingezogen werden könnte?
Ich fürchte, wir sind mittendrin, denn wir sagen, ja, als neutrales Land haben wir eigentlich eine Ausnahme von der Beistandsverpflichtung. Aber so wie das jetzt unsere Bundesregierung lebt, glaube ich, ist die ja nicht einmal mehr das Papier wert. Neutralität, das muss ja von den Politikern verkörpert werden. Jetzt haben wir schon Bundeskanzler Nehammer, dann Bundeskanzler Stocker, die ja sich nicht im geringsten als neutrale Bundeskanzler irgendwie ins Spiel bringen in Brüssel. Da müsste man sich ja einmal von den Brüsseler Initiativen, von dem Brüsseler Kurs in Sachen Russland-Ukraine distanzieren und zumindest einmal erklären in einem Statement, da können wir nicht mit, wir sind neutral. Nie erfolgt. Dann haben wir eine Außenministerin Meinl-Reisinger von den NEOS. Wir wissen, das war schon verantwortungslos, die ins Außenministerium zu setzen. Denn wir wissen alle, für welche Außenpolitik die NEOS stehen. Aufgabe überhaupt der Souveränität Österreichs einfügen in eine zentralisierte EU und damit auch vollkommene Aufgabe der Neutralität. Und mittlerweile spricht die Außenministerin auch offen aus. Sie sagt, in der EU kann es keine Neutralität geben, da gibt es nur mehr Solidarität. Und die Solidarität wird jetzt dann verknüpft mit der Beistandsklausel und das müssen die Menschen verstehen. Das heißt dann, wenn irgendwo in der EU ein Angriff erfolgt, man weiß oft genug, dass man so etwas auch provozieren kann mit entsprechender Propaganda, dann sind alle unsere Kinder hier mit betroffen und haben einzurücken. Also um das geht es. Und die Frau Meinl-Reisinger freut sich aber darüber noch und sagt, sie möchte hier Österreich aktiv einbringen bei der Belebung der Beistandsklausel. Das muss man sich vorstellen, was das heißt. Und noch einen Satz dazu. Jetzt nehmen wir vielleicht die Aussagen von Außenministerin Meinl-Reisinger in Österreich nicht so ernst, weil wir auch wissen, was die NEOS für einen Rückhalt in der Bevölkerung haben, der sehr bescheiden ist. Ja, da sind wir im einstelligen Bereich irgendwo. Aber wir können nichts machen. Sie ist Außenministerin. Sie ist die Stimme Österreichs in der Welt. Und sie hat unsere Neutralität bereits für aufgelöst erklärt und spricht nur von Solidarität in der Europäischen Union. Das ist aber Solidarität mit der Frau Kallas und mit der Frau von der Leyen.
Was kann man denn machen, dass das Bewusstsein der Österreicher da in etwas gesteigert wird, dass man sich dieser Brisanz bewusst ist? Weil ich glaube, doch auch die Leute stehen beim Griller, genießen die Fußballweltmeisterschaft. Solche Themen werden praktisch hinter dem Vorhang durchgezogen oder mit ganz kleiner Aufmerksamkeit. Was kann man da machen, damit die Leute diese Tragweite erkennen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Wie gesagt, ich mache den Bürgern keinen Vorwurf. Grundsätzlich hätten die Österreicher und Österreicherinnen das Recht, sich auf ihr Privatleben zu konzentrieren, auch den Sommer zu genießen, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, sich auf ihre Familien zu konzentrieren. Sie hätten auch das Recht, jetzt die WM-Spiele zu genießen. Aber ich muss den Österreichern leider mitteilen, dass das jetzt nicht die Zeit ist. Denn wir haben Politiker in unserer Bundesregierung, wir haben eine große Anzahl von europäischen Politiker, die derzeit ihre Verantwortung für ihre jeweiligen Bevölkerungen nicht wahrnehmen, sondern die einen ganz gefährlichen, grob fahrlässigen Kurs fahren, der uns in eine zentralisierte EU bringt und führt, mit allen Nachteilen und Konsequenzen, die da kommen und die insbesondere wirklich Europa auf einen großen Konflikt mit Russland zusteuert. Und insofern sind die Menschen aufgerufen, aber ich finde, es wachen auch sehr viele auf, Gott sei Dank, sich zu informieren. Und man darf sich nicht bei den Mainstream-Medien informieren. Also zwar auch, aber nur mit einem gesunden Misstrauen, damit ich einmal erfahre, okay, was will uns unsere Regierung erzählen? Und dann muss ich mich informieren, was stimmt, was sind alternative Meinungen? Und da kann man sich dann sehr bald ein gutes Bild machen. Aber dazu ist jetzt jeder Bürger aufgerufen und auch verpflichtet, wenn man seine Verantwortung wahrnehmen will.
Die Europäische Union erhebt ja den Anspruch für sich, Europa zu sein. Und praktisch das Herrschaftsgebiet muss identisch sein mit dem Kontinent. Und jedes Zipfel, das außerhalb ist, der Brüsseler Herrschaft, ist praktisch nicht erlaubt. Ist nicht durch diesen Anspruch selbst bereits, sind dadurch nicht bereits Konflikte vorprogrammiert?
Völlig richtig. Und zwar Konflikte, die wir austragen müssen, die konservativen, patriotischen Kräfte austragen müssen, damit wir nicht in diesem zentralisierten Brüssel aufwachen. Denn Sie haben völlig richtig bemerkt, dass zunehmend nicht von der EU gesprochen wird, sondern die EU-Politiker sprechen von Europa. Auch Frau Meindl-Reisinger spricht jetzt immer von Europa. Und daher kommt auch jetzt dieses Gefasel von ihr über die Weltmacht, Europa.
Ich erkenne eigentlich nur Brüssel, sonst niemand.
Genau, richtig. Und da gehört dazu, dass ja auch wirklich Frau von der Leyen, Frau Kallas, so die sind ja, erklären ja wirklich Krieg, nicht nur Russland, sondern auch China. Und dann ist die Propaganda und auch die USA sind nicht mehr verlässlich. Daher muss jetzt Europa stark werden. Wir müssen eine Großmacht sein, wir müssen eine Weltmacht sein, wir müssen aufrüsten. Und das alles wird aufgebaut, dieses Lügengebäude und diese sehr gefährliche Situation, weil ich möchte mich eigentlich mit China, mit Russland und den USA nicht anlegen. Insbesondere nicht mit China, wie das die Damen tun in Brüssel. Und dass wir dieses Feindbild wird geschürt und diese Bedrohung von außen, um in Brüssel umzusetzen, was sie wollen. Nämlich die brutale Zentralisierung, Überwachung und die Ausschaltung von Kräften, die sich dieser Tendenz entgegenstellen.
Also kann man nicht davon ausgehen, dass jetzt dieser Beitrittsprozess der Ukraine, dass das praktisch so mit Augenzwinkern über Jahrzehnte hinausgezogen wird und praktisch irgendwann vielleicht versandet oder ohne konkretes Enddatum stattfindet, sondern man wird das wirklich durchziehen. So wie man es bereits in anderen Fällen gemacht hat und so, damit die einen Frieden geben, damit die Verhandlungen laufen, aber es kommt nie dabei was raus. Damit kann man hier nicht rechnen.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es sind verschiedene Szenarien möglich. Entweder wirklich wollen sie einen schnellen Beitritt durchziehen oder weil sie wissen, nein, das ist einfach so unpopulär. Wir verlieren alle Wahlen in Deutschland, in Berlin, in Wien, in Frankreich. Das geht nicht. Dann machen sie es halt einfach versteckt. Dann heißt es, nein, die Ukraine wird nicht EU-Mitglied. Da laufen bestimmt schon die Umfragen und wenn 70-80% der Bevölkerung in Frankreich, in Deutschland, in Österreich dagegen sind, dann werden die jeweiligen Regierungen sagen, nein, wir wehren uns dagegen, dass die Ukraine gleich Vollmitglied wird. Dann werden halt so Sachen erdacht wie assoziierte Mitgliedschaft. Und es ist ja schon beschlossen, dass der Herr Selenskyj in den Gremien drinnen sitzt in Brüssel. Und ich meine, der Herr Selenskyj diktiert uns ja jetzt schon seit Jahren eigentlich seine Forderungen und die werden von der Frau von der Leyen alle umgesetzt. Das heißt, es kommt diesen Menschen, diesen Personen gar nicht auf die formale, offizielle Mitgliedschaft an, sondern es sind einmal Beitrittsverhandlungen. Da weiß man, da läuft schon das Geld in die Ukraine, die Milliarden fließen weiter. Und dann das, was Sie zuerst angesprochen haben, das meiste, was hier läuft, ist ja hinter den Kulissen. Das erfahren ja die Menschen gar nicht. Da ist ja totale Intransparenz. Jetzt schon seit 2-3 Jahren wird ja da eine umfassende, da soll jetzt die europäische Rüstungsindustrie aufgebaut werden. Deutsche, französische Rüstungskonzerne sind schon in der Ukraine, sind in Kiew, machen dort Joint Ventures. Und da muss den Leuten schon klar sein, auch den Österreicherinnen und Österreicher, das ist ein Wirtschaftszweig. Aber kein produktiver. Da profitiert nicht die Bevölkerung davon, sondern da profitieren ganz, ganz wenige davon. Da sollte man sich einmal anschauen. Wer hat denn die Aktien gekauft rechtzeitig von Rheinmetall zum Beispiel? Ja? Und nur eine Gedankenkette. Ja? Bundeskanzler Merz, deutscher Bundeskanzler, weiß man, er war vorher Vorstand bei BlackRock. BlackRock wieder ein wichtiger Investor bei Rheinmetall. Rheinmetall jetzt in Kiew. machen dort Joint Venture, die Aktienkurse gehen durch die Decke. Da werden Gewinne gescheffelt, aber wie gesagt, nur für ganz wenige und nicht für die Bevölkerung.
Es sind jetzt die Beitrittsverhandlungen mit zwei Ländern gestartet worden. Ihr Parlamentskollege Peter Schmidlechner hat ja besonders die Beitrittsverhandlungen, die Eröffnung mit Moldawien, dem ärmsten Land Europas, kritisiert, während Sie hauptsächlich die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine in Ihren Fokus gestellt haben. Wie sehen denn Sie den Beitritt Moldawiens?
Ja, wie gesagt, auch hier geht es um das grundsätzlich um ein ähnliches Thema wie bei der Ukraine. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Moldawien so bald hier Mitgliedstaat wird in der Europäischen Union, aber es laufen die Geschäfte, es läuft Geld, es verdienen da einige wenige ganz viel. Letztlich geht es auch bei diesem Angebot an die Mitgliedschaft, geht es jeweils auch an eine Provokation an Russland. Wir wissen, dass das alles die Sicherheitsbedenken, die Sicherheitsarchitektur durcheinander bringt. Das ist alles Sicherheitssphäre eigentlich von Russland oder wird von Russland so gesehen. Das heißt, man provoziert hier auch ganz einfach Russland. Das will man offensichtlich seitens der EU unglaublicherweise, obwohl immer noch dieser Konflikt ist. Aber wie gesagt, man will uns ja da mit aller Gewalt hineinziehen. Und bei Moldawien verhält sich in vielen Aspekten wie bei der Ukraine, wenn man das Bruttoinlandsprodukt aussieht. Ich weiß nicht, wir sind da in der Größenordnung von einem Zehntel vielleicht von Bulgarien, vom ärmsten Land innerhalb der EU. Also das ist alles finanziell nicht zu stemmen. Also unser ganzes europäisches Steuergeld, aber auch das österreichische Steuergeld wandert da in andere Länder, mit denen wir nichts zu tun haben. Das ist also alles nicht im Sinne der Sicherheit Österreichs, bringt uns gar nichts. Es ist aber auch nicht im Sinne der Sicherheit Europas. Und was dazu kommt bei beiden Ländern ist, dass uns wir hier einfach Konflikte importieren, die wir gar nicht hätten und mit denen wir nichts zu tun haben. Und wir wissen ja auch mittlerweile, dass Brüssel überhaupt keine Lösungskompetenz hat, sondern Konflikte eher noch anheizt. Und das alles widerspricht ja zutiefst dem Sinn der Europäischen Union, weil die aufgebaut wird und die Basis für die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union ist der Frieden, weil es hier immer um wirtschaftliche Zusammenarbeit geht. Es ist nicht Aufgabe der Europäischen Union, hier Geopolitik zu machen, Außenpolitik. Und noch dazu, wo ich sagen muss, die letzten Jahre haben sich die total delegitimiert, dass ich es rausbringe. Die EU-Kommission ist nicht kompetent und moralisch nicht imstande, hier solche Entscheidungen zu treffen für uns alle.
Kommen wir noch einmal zu diesen Konflikten. Selbst wenn heute ein Waffenstillstand in Kraft treten würde oder ein dauerhafter Frieden in der Ukraine, dann gäbe dann noch einige unausgesprochene Grenzkonflikte oder Diskussionen über gewisse Regionen, die schwelen, die schweben. Es ist das Gleiche auch in Moldawien. Dort gibt es einen eingefrorenen Konflikt mit Transnistrien. Also das heißt, man lädt sich der Konflikte, die Sie gerade angesprochen haben. Welche Folgen hätte denn das im Extremfall für die EU? Wenn man plötzlich von diesem großen Friedensprojekt, wenn man jetzt plötzlich auf einmal schwelende Konflikte sich importiert.
Wir werden zum Kriegsprojekt und wir sind am besten Weg dazu. Also es jagt einen oft den kalten Schauer über den Rücken, wenn man hier bei den internationalen Konferenzen sitzt. Da gibt es Erklärungen, auch vom EU-Kommissar für Verteidigung, der lustigerweise unter Anführungszeichen aus Litauen stammt. Also es muss einem schon klar sein, da wird vor allen Dingen auch die Außenpolitik der EU jetzt von den baltischen Ländern diktiert. Frau Kallas aus Estland, Verteidigungskommissar aus Litauen, von Mini-Staaten, die haben zusammen nicht einmal die Bevölkerung von Österreich, natürlich ein historisch belastetes Verhältnis zu Russland. Ja. Und die diktieren uns jetzt ihren Russland-Hass und wollen uns da in ihre Konflikte hineinziehen. Ja, man importiert sich hier zunehmend kriegerische Konflikte. Und wie gesagt, das widerspricht absolut den EU-Verträgen. Man kann nur Verhandlungen mit Ländern aufnehmen über eine Mitgliedschaft, die ganz stabil friedlich sind. Und dazu kommt aber für mich auch noch ein anderer Aspekt, nicht nur, dass man sich diese Konflikte hier importiert, sondern wie gesagt, für mich ist auch diese EU-Kommission einmal überhaupt nicht kompetent, eine Erweiterung jetzt da überhaupt nur in Angriff zu nehmen. Jetzt haben wir gesehen, welchen Kurs die jetzt, nehmen wir mal als Grenze her, 2020 seit Corona gefahren ist. Welche monströsen Fehlentscheidungen. in der Corona-Zeit in Sachen Klima mit dem Green Deal, wie sie die Wettbewerbsfähigkeit der EU zerstören, wie sie die Bevölkerung verarmen, wie sie sich jetzt außenpolitisch verhalten haben und eben, wie gesagt, in eine kriegerische Auseinandersetzung führen. Also totales Versagen auf allen Ebenen, nicht ganz zu schweigen auch vom allergrößten Versagen, was die illegale Migration betrifft, die ja immer noch, muss man sagen, nicht nur zugelassen wird, sondern aktiv betrieben wird und Länder, die sich dagegen stellen, ja da wirklich dann sozusagen bestraft werden. Also all das haben sich die Menschen jetzt schon gefallen lassen müssen. Die sind immer noch im Amt. Wenn einer weg ist, kommt der Nächste, der das genauso mitträgt, auch unsere Bundesregierung. Und die wollen da große Entscheidungen treffen und verhandeln mit der Ukraine und mit Moldawien. Also was wirklich allergrößte Konsequenzen hat für die EU. Weg, Stopp. Neue EU-Kommission und wieder viel mehr Kompetenzen in die Nationalstaaten zurück.
Noch zu einem Beispiel könnte man die Republik Zypern als einen Präzedenzfall innerhalb der EU sehen. Ja, Zypern ist ja geteilt, der Norden ist türkisch, der Süden ist griechisch. Die Insel war stark umstritten, umkämpft und ist seit 1974 in diesem Status. Aber für die EU gibt es ja nur diese einzige Republik Zypern, die man dazugenommen hat. Welche Lehren könnte man denn daraus ziehen?
Da könnte man wohl sehr gute Lehren daraus ziehen, weil darüber wird ja auch nicht gesprochen, dass das ja auch seit dem EU-Beitritt von Zypern, richtig, und seit dem Negieren der EU, der Realität, dass das nun einmal ein geteilter Staat ist, haben wir uns ja da auch eigentlich einen jahrzehntelangen lodernden Konflikt eingehandelt. Nämlich die Türkei und die ja da regelmäßig, ich sage jetzt einmal, ich weiß nicht, wie man es vorsichtig ausdrückt, da durchaus auch immer wieder Druck auf Griechenland und auch auf die EU ausübt. Und ich glaube, wir erinnern uns alle an den Deal, unter Anführungszeichen, von Frau Merkel mit der Türkei, wo halt einfach Milliarden weggezahlt werden an die Türkei, damit die halbwegs da uns nicht jeden Tag Massen an Menschen herüberschicken, an Migranten. Sie machen es ohnehin zu Tausenden, aber auch der türkische Präsident Erdogan hat es ja immer wieder auch offen gesagt, wenn ihr nicht spurt, wenn ihr nicht zahlt, dann schicken wir ein Vielfaches an Menschen und an illegalen Migranten. Das heißt, man hat sich auch da schon in eine Abhängigkeit begeben, indem er einfach diesen Konflikt in Zypern negiert hat und gesagt, ich will einfach nur sehen, Zypern ist griechisch und die Realität ausgeblendet hat. Das heißt, kurzum, man darf sich nicht in dieses Wirtschaftsprojekt Europäische Union Länder einhandeln, die keine stabile, friedliche Situation haben.
Ein Schlusswort noch. Wie kann man diese Situation ändern? Diesen verfahrenen Weg, den die EU beschreitet und in Europa mit ihr beschreiten muss, dass man das noch ändert, ohne dramatische Folgen?
Ja, wir wollen diese dramatischen Folgen abwenden. Ändern kann man das nur, indem wir uns jeweils in unseren Ländern stärken, zusammenhelfen, die konservativen, patriotischen Kräfte. Wir stellen uns diesem Weg entschieden entgegen. Wir brauchen die Souveränität wieder hier in unserem Land. Brüssel ist nur zuständig eigentlich für unser wirtschaftliches Wohlergehen, zum Sorgen von Frieden, Freiheit und Wohlstand. Wenn sie das nicht können, sollen sie zurücktreten. Dann machen wir das überhaupt wieder nur in unseren Ländern. Daher hier kämpfen, sich möglichst der Freiheitlichen Partei in Österreich anzuschließen, diese zu unterstützen. Und ich ersuche alle Menschen, alle Bürger hier in Österreich, die Österreicherinnen und Österreicher, sich wirklich umfassend zu informieren. Dann bekommt man ein klares Bild und weiß, was zu tun ist. Der Schlusssatz noch, wir sind alle aufgerufen, unsere Kinder vor einer kriegerischen Situation zu bewahren. Das ist unsere Verantwortung. Und die Gefahr ist viel größer, als wir denken.
Frau Dr. Fürst, vielen Dank für dieses Gespräch und den Besuch im Studio. Dankeschön.
Bitte, sehr gerne.